weiter das Thema Gebet aufgreifen. Es ist ein Thema, das mich sehr, sehr stark berührt und bewegt und von dem ich glaube, das ist natürlich meine subjektive Meinung, dass es auf Gottes Agenda, auf Gottes Tagesordnung speziell für uns als Gemeinde ist. Und es geht wirklich darum zu erkennen, welch eine Kraft ist im Gebet. Und ich denke, nichts ist so wenig erkannt und verstanden worden, wie das, was uns mit Gebeten die Hände gelegt worden ist. Vater, und so möchte ich bitten, dass du uns segnest, dass du uns verstehen lässt, Vater, was das bedeutet und was du uns mitteilen möchtest. Und ich bete vor allem, dass du die Trägheit und die Schwere unseres Herzens und diese Bleigewichte, die auf uns liegen, wenn es ans Beten geht, überwindest. Vater, dass du uns freischlägst von jedweden Ketten und dass du uns nach vorne bringst, Jesus. Amen. Ich habe gerade vorhin in der Pause gesagt, wir haben jetzt letzte Woche die Fire in the Night Session abgeschlossen. Wir haben 3 Monate lang uns jeden Mittwoch zum Gebet getroffen. Dieses Gebet war speziell dafür da, Gott anzubeten, und es war dazu da, uns selber vor Gott darzustellen und ihn zu bitten, uns zu zeigen, wo ist denn die Kraft Gottes eigentlich. Ja. Also zu einer neuen Ehrlichkeit zu uns selber finden, auch als charismatisch orientierte Christen, dass wir wirklich ehrlich sagen können, Herr, dein Wort, an das wir eigentlich glauben, ist voll von Verheißungen, von Versprechungen, von Zeichen, von Wundern. Und warum sehen wir gerade hier im Westen so wenig davon? Und ich denke, ein Wunsch Gottes ist, dass wir aus dieser Ignoranz herauskommen, aus dieser Haltung des Wegschauens und des Wegerklärens hin zu einer gewissen heiligen Verzweiflung. Und wo ein heiliger Hunger in uns wach wird und wir dorthin kommen. Und was mich, wie gesagt, sehr erstaunt hat, war, dass wir über diese 3 Monate hinweg einen sehr, sehr starken, stabilen Besuch hatten. Die Abende waren eigentlich immer gut gefüllt. Normal ist es so, du machst eine Gebetsversammlung über einen Zeitraum, du fängst mit vielen Leuten an und dann kannst du richtig beobachten, wie das Woche für Woche runterbricht, bis am Schluss so der berühmte harte Kern übrig ist. Und das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Es hat eine große Menge an Christen aus der Gemeinde und um der Gemeinde herum waren regelmäßig dabei. Und das hat mich extrem ermutigt, wo ich gemerkt habe, wow, Gott tut was. Ich möchte heute zu uns sprechen über die verborgene Dimension des Gebetes. Es gibt eine verborgene Dimension im Gebet, eine Dimension, die den wenigsten von uns bekannt ist. In meiner letzten Predigt, sie trug den Titel Wachet und betet. Und was muss ich picken? Ne? Jawohl. Und dort war der wichtige Eingangsvers, auf den Jesus sich bezog. Ja, es war fast ein Befehl, den Jesus dort an seine Nachfolger weitergibt. Sehet zu, wachet und betet. Das ist eine regelrechte Herausforderung. Denn ihr wisst nicht, wann es Zeit ist. Gleich als ein Mensch, der über das Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Macht, einem jeglichen sein Werk und gebot dem Türhüter, er solle wachen, so wacht nun, dass er dieser Tag nicht schnell über euch kommt und euch schlafen findet. So Schlaf ist das Gegenteil von Wachen. Was ich euch aber sage, das sage ich allen, wachet. Und wir haben darüber gehört, dass diese Wachsamkeit bedeutet, diese innere Wachsamkeit, diese innere Aufmerksamkeit gegenüber Gott, dieses Aufmerken auf Gott, dieses Verlangen, mit ihm in Beziehung zu stehen, zu hören, was passiert, sich danach auszustrecken, was ist denn der Wille Gottes? Und das Gegenteil ist diese Gleichgültigkeit. Mein Herr kommt noch lange nicht. Es ist alles so schwer. Und ach, was soll das alles eigentlich? Und wir gucken, wo haben wir so ein easy Christian life, wo wir locker christlich daherleben mit dem Allernötigsten. Und Jesus warnt, er warnt jede Generation, er sagt, es ist eine Zeit, von der du nicht weißt, wann sie kommt. Ich habe in einer anderen Predigt über brennende Lampen schon darüber gesprochen. Es geht nicht nur um die sichtbare Wiederkunft Christi. Jesus kommt für dich auch sichtbar wieder in dem Moment, wenn du morgen früh einen Schlaganfall hast und dabei stirbst. Es ist makaber, aber es ist die Wahrheit. Dann stehst du vor ihm. Ja. Und es gibt die andere Dimension, wo er kommt und er möchte dich auf ein höheres Level in deinem Glaubensleben bringen. Und in allen drei Applikationen gibt es einen Punkt, wo er vor dir steht und die Frage ist, bist du bereit? Und wenn du nicht bereit bist, dann hast du einen Verlust. Und das ist sehr wichtig. So, deswegen ermahnt uns Jesus und jede Generation, wachet und betet. Und ich möchte heute darüber lehren, warum es für Jesus so wichtig war, uns dieses wachende Gebet ans Herz zu legen. Immer noch ist es für viele Christen so, dass wenn sie Gebet hören, dann steigen vor ihren Augen diverse Bilder auf, Stunden quälender Langeweile, in der man nicht weiß, was man Gott sagen soll. Oder wenn man es dann mit anderen Christen zusammentut, ist es die Zeit, in der man sich gegenseitig religiös anpredigt, in irgendwelchen geschwollenen Sprachen und die Bibel rauf und runter proklamiert. Und jeder hat das Gefühl, das ist irgendwie nicht echt, aber wir müssen es durchziehen. Und Silvia guckt mich jetzt tadeln an, damit meine ich nicht das Gebetshaus. Ja, okay. Es ist eher das, was allgemein in den Köpfen so drin ist, was wir manchmal denken, wenn wir Gebet, oho. Und wer das denkt oder so lebt, der hat nicht wirklich verstanden, was Gebet eigentlich bedeutet. Kurz was zum Einmaleins. Die Grundlage eines jeden Gebetes ist eine persönliche und vertrauensvolle Beziehung. Würdest du mit wildfremden Menschen über deine intimsten und persönlichen Dinge sprechen? Nein. Warum nicht? Weil du kein Vertrauen hast zu ihnen. Weil du nicht weißt, ob die das für sich behalten, weil du nicht weißt, ob sie dir überhaupt helfen können, weil du dich unwohl fühlst, so jemanden, den du nicht kennst, alles mitzuteilen. Warum beten viele Christen nicht zu Gott oder sehr unregelmäßig? Die Antwort ist ganz einfach, weil sie ihn nicht kennen. Nicht wirklich kennen. Was du kennst, ist vielleicht ein religiöses Bild von Gott, das dir irgendwelche Menschen übergestülpt haben. Wovon ich rede, ist eine intime, persönliche Beziehung, die so tief ist, dass es für dich überhaupt kein Problem ist, das, was in dir ist und was intim ist, mit ihm zu teilen. Und dazu gehören auch deine privaten, schwachen Sünden, deine Versagen und alles. Dass wir das nicht fromm irgendwie wegleuchten, sondern dass wir darüber mit Gott reden, offen sind. Christen, die wenig beten, kennen Gott nicht wirklich gut und deshalb sprechen sie auch kaum mit ihm und erbitten auch nicht seine Hilfe. In der Folge dessen erleben sie wenig mit Gott und leben ein religiöses Leben. Man tut das, was notwendig ist, um ein äußeres religiöses Leben zu wahren, um damit das eigene Gewissen zu beruhigen. Aber man lebt nicht in einer echten Beziehung. Und ein solches Leben steckt nicht an, na klar, weil die Leute sehen dich an, die merken, das ist irgendwo nicht echt. Da kannst du noch so toll daher schwallen oder tippen oder schreiben. Die Leute spüren das, ob du real bist oder nicht. Und das ist keine Anmache, Anklage, sondern es sollte uns ermutigen, weil Gott liebt uns und er weiß um unsere Schwächen und er möchte uns hineinziehen in eine tiefere Beziehung zu ihm. Und deswegen möchte ich heute Abend auch noch einmal junge oder alte und unerfahrene Christen ermutigen, beginne deinen himmlischen Vater in deinen Alltag aufzunehmen. Beginne Gott in deine Alltagsnöte hineinzunehmen. Beginne einen persönlichen Gebetsrekord aufzubauen mit ihm. Fang an zu beten für die Dinge, die du brauchst. Und wenn es eine neue Kühltruhe ist, ja. Aber fang an, Gott hineinzunehmen in dein Leben. Er möchte gerne persönlich mit dir etwas erleben und er will, dass du mit ihm etwas erlebst. Gott möchte dir zeigen, indem er erhört, ich lebe und ich höre dir zu. Für mich ist es erstaunlich, dass gerade junge Christen oft viele und schnelle Erfahrungen machen. Das ist auch ganz einfach zu erklären, weil Gott gerade in ihnen Grundvertrauen aufbauen will. Und wir alle kommen an einen Moment, auch als ältere Christen, wo wir das mal wieder brauchen. Wo Gott sagt, ich möchte wieder neu ein Grundvertrauen in dir aufbauen. Rufe mich an. Rufe mich an deiner Not, dann will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist ein Zyklus, der immer wieder kommt. Wir haben auch manchmal Zeiten, in denen wir selber als alterfahrene Christen Dürreperioden erleben. Und dann kommt Gott neu und ermutigt und sagt, hey, denk an die vergangene Zeit. Fang wieder an, mich hineinzunehmen in deine ganz kleinen Problemchen. Bete konkret. Manchmal, wenn wir so alt sind, dann meinen wir, haben das nicht mehr nötig. Hey Gott, du weißt doch alles. Und Gott sagt, nee, ich möchte es aus deinem Mund hören. Fang wieder neu an. Zünd dieses Feuer der ersten Liebe wieder neu an. Und nur auf einem guten Grundvertrauen kann Gott größere Gebetsstärken für größere Dinge aufbauen. Es ist wie bei einer Steigerung sportlicher Leistung. Wenn du nicht trainiert bist, dann kannst du keine sportlichen Höchstleistungen bringen. Und eine sportliche Höchstleistung bringt man nur, indem man seinen Körper kontinuierlich aufbaut. Wenn du mit Gott große Sachen tun möchtest, dann kannst du das nicht erwarten mit so einem Schmalspur-Christ sein. Sondern dann möchte Gott, dass du in seine Muckibude kommst und dort Bankdrücken machst. So, das heißt, dass du lernst, mit ihm zu arbeiten. Und dann legt er dir mehr und mehr Scheiben drauf. Und irgendwann kannst du die große Wumme hochheben. Und Gott kann die großen Dinge mit dir machen. Und wir können nicht glauben, dass wir die großen Dinge tun können, wenn wir bei den kleinen Dingen schon keinen Bock haben. Ich möchte aber den Fokus heute Abend ganz stark auf eine geistige Dimension des Gebets legen, die vielen unbekannt ist und die uns hoffentlich weiterführt, motiviert und zielgerichtet und vor allen Dingen ausdauernd im Gebet dran zu bleiben. Es ist die Frage, warum sollen wir eigentlich beten? Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott will, dass wir beten? Ja, weil er Gott ist. Ja, beten, das ist halt einfach, das ist so christlich, gell? Das gehört dazu, ne? Das steht ja in der Bibel. Aber Beten ist doch was ganz Theoretisches. Wir reden, es ist verbal, wir tun nichts, es ist scheinbar nichts Praktisches. Aber unser himmlischer Vater ist auf der anderen Seite ist extrem praktisch und er ist überhaupt nicht unpraktisch und er ist überhaupt nicht theoretisch. Er ist genial. Das heißt also, er muss sich dabei was denken. Wenn wir beten. Weil es ist ja manchmal lustig, ne? Gott sagt, sage mir, was du möchtest. Dabei weiß er doch, was ich will. Oder er gibt mir einen Eindruck und sagt, bete darüber. Ja, wieso Gott? Du weißt doch, wieso soll ich das jetzt beten? Das ist hochinteressant. Schauen wir mal einen Bibelvers an. Epheser 6,12, berühmte Spiritual Warfare Epistel. Ne? Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen der unsichtbaren Welt. Und hier nimmt uns Paulus in eine Dimension rein, die wir so oder die meisten von uns gar nicht kennen. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Vieles, was du siehst und dich ärgert, hat ein Gesicht und einen Namen, aber in Wirklichkeit steht eine Macht dahinter. Das ist das, was Paulus uns sagen möchte. Viele unserer Probleme haben einen Counterpart in der geistigen und unsichtbaren Welt. Und dieser Vers erlaubt uns einen kleinen Einblick in diese Welt. Und Paulus, der diesen Vers schrieb, zeigt auf, dass der äußere Lebenskampf, in dem wir stehen, auch immer eine geistliche Dimension hat. Das bedeutet, viele Umstände, die dir und mir im Leben entgegen sind, haben eine geistliche Wurzel und einen geistlichen Background. Und ich bitte, auf das kleine Wörtchen viele zu achten, nicht alle. Aber es gibt auch das andere Extrem, über das möchte ich jetzt nicht unbedingt reden, aber wo Leute hinter allem und jedem nur noch Geister und Dämonen sehen. Und am meisten gibt es Geister und Dämonen da, wo ich mich eigentlich ändern müsste. Ne? Und das ist ja so praktisch, wenn ich irgendwelche Dämonen bekämpfe und mich nicht ändern muss. Ne? Das ist wunderbar, sowas kann ich jahrelang tun und muss mich nicht ändern. Das meine ich nicht. Okay? Das gibt es leider auch, aber davon rede ich nicht. Ich rede hier von diesen einigen vielen Dingen, wo wir wirklich sagen müssen, da ist ein geistlicher Background. Und die Frage, die ich heute Abend stellen muss, ist, wie bekämpft man geistliche Ursachen? Wie bekämpft man Mächte, die dahinter stehen? Und die Antwort ist eigentlich einfach. Sie müssen geistlich bekämpft werden und nicht durch irdische Waffen oder irdische Kraft. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, als in einem Körper leben, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Das heißt, wir benutzen nicht unsere Fäuste, ein Schwert oder ein M16 Sturmgewehr, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also nicht materiell, sondern sie sind göttlich und mächtig zum Zerstören von Festungen. Und wie gesagt, Paulus sagt uns ganz, ganz klar, dieser Kampf wird nicht auf der materiellen Ebene geführt, er wird auf der immateriellen Ebene, auf der geistigen Ebene geführt. Und das ist eindeutig die Ebene des Gebets. Und ich möchte heute Abend auch nicht darüber sprechen, wie man dämonische Mächte primär bekämpft, sondern darüber, warum wir sie im Gebet angehen müssen. Und ich möchte hier nochmal fragen, warum müssen wir Gott sagen, was wir wollen? Ja, sogar ihm sagen, was er uns vorher aufs Herz legt. Zum Beispiel hat Jesus ja gesagt, dass irgendwas ist jetzt durcheinander gekommen. Schwupp. Naja, habe ich wahrscheinlich nicht reingebaut, die Folie. Ich lese es einfach vor. In Matthäus 6,7 sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht darin gleich, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. So, jetzt frage ich mich, warum legt Jesus so großen Wert, dass sein Volk betet und wacht, wenn er doch schon vorher weiß, was wir brauchen und was wir beten werden? Und es ist immer gut, sich solche Fragen zu stellen und sie nicht einfach artig christlich abzunicken und abzuwinken, der Herr hat so gesagt, dann wird es schon stimmen. Die Antwort ist, es gibt eine geistliche Dimension, die von so großer Wichtigkeit ist, in der Entscheidungen fallen, wenn geistig gekämpft wird. Und auf der anderen Seite Entscheidungen nicht fallen, wenn geistig nicht gekämpft wird. Es gibt eine geistliche Dimension. Und deswegen sollen wir beten. Und ich möchte diese Dimension mit einem bekannten Vers, den wir hier auch schon ein, zwei Mal gelesen haben, einführen, und da werden wir auch ein bisschen verweilen und in die Tiefe gehen. Im Daniel, ist ein Prophet des Alten Testamentes, 10,12 lesen wir, und er, der Engel, sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, an dem du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich von deinem Gott zu demütigen, da sind deine Worte erhört worden und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreiches Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich trug daselbst den Sieg davon bei den Königen von Persien. Das ist ein unglaublich dichter Vers. Über den Vers könnte man eine ganze Woche lehren. Was ist passiert? Daniel, er war der wichtigste Ratgeber des persischen des persischen Königs, hatte von Gott eine prophetische Vision erhalten. Diese Vision hatte ihn derartig beunruhigt, dass sie die Zukunft des jüdischen Volkes betraf, aber David verstand sie nicht. Und sein tiefstes Verlangen war, darüber Klarheit zu bekommen. Ich will wissen, was das bedeutet. Sondern es war nicht einfach nur, wenn ich es nicht kapiere, ich habe genug Geschäft hier zu tun und sondern es ist interessant, der Bibelvers sagt uns ganz klar, der Engel sagt, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz drauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen. Das heißt, am ersten Tag, als David mit dieser Sache konfrontiert wurde, war ein Brennen in ihm. Ich will es wissen. Ich will wissen. Ich will wissen, was hier los ist. Wir können diesen Vers nicht oft genug betrachten. David war so berührt, dass er sich sogar beschloss, für eine unbestimmte Zeit ein Teilfasten einzurichten. So er sagt, ich werde jetzt einfach, das heißt in der Bibel, er verzichtet auf leckere Speisen. Also nur noch Müsli gegessen und Aktimel und so weiter und Steaks und Chicken Burgers, war alles weg. Dieser Vers liefert unglaublich viel Hinweise, warum wir eigentlich beten sollen, was passiert, wenn wir beten, was passiert, wenn wir nicht beten und in welcher Haltung wir beten sollen. Und der wichtigste Umstand, den dieser Vers zunächst mal ablichtet, ist folgender. Na, irgendwie ist der heute lahm drauf. So. Der wichtigste Punkt in diesem Vers ist der Umstand, dass die geistigen Mächte, die uns entgegen sind, die geistigen Mächte des Feindes Gottes, also des Satans, folgende reale Rechte haben. Und das sagt uns dieser Vers. Der Widersacher Gottes hat das Recht, das legitime Recht, Gottes Handeln an dir und mir zu stören. Er hat das Recht. Er hat das Recht, Gottes Handeln an dir und mir zu unterbrechen. Er hat das Recht. Er hat das Recht, Gottes Handeln an dir und mir zu verzögern, Dinge in die Länge zu ziehen. Er hat das Recht. Im schlimmsten Fall hat er sogar das Recht, Dinge, die Gott dir zukommen lassen möchte, zu verhindern. So, wir werden heute Abend uns ein wenig damit beschäftigen, warum ist das so und was können wir dagegen tun. Aber entscheidend ist, dass wir das erkennen. Das ist eine geistliche Dimension, in der Gott sich an uns gebunden hat. Und wo es nicht an Gott liegt, sondern an uns liegt. Ob der Feind Gottes mit seinen Sperrabsichten durchkommt oder nicht. Gehen nochmal zurück zu diesem Daniel-Vers. Daniel erhält nämlich interessanterweise hier die ausdrückliche Zusage, dass Gott ihn erhört hat. Das ist interessant, ne? Denn von dem ersten Tage an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, das Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Das heißt, am ersten Tag, als David mit einem brennenden Herzen, mit brennendem Verlangen sagt, ich möchte wissen, was da los ist, hat Gott gesagt, ich erhöre dich. Hat Gott zu einem Engel gesagt, ab zum Daniel und gib ihm die Infos, die er braucht. Das ist etwas Wichtiges, müssen wir verstehen. Viele von uns haben gebetet und nichts ist passiert. Und du denkst, Gott hat nicht gehört. Aber in Wirklichkeit hat Gott wahrscheinlich gehört. Und das war auch das, worum du gebetet hast, unterwegs zu dir. Aber das ist aufgehalten worden, was unterwegs war zu dir. Und genau das erleben wir hier. Das sagt uns dann, der Engel informiert den Daniel. Er sagt, der Fürst des Königreiches Persien stand mir 21 Tage entgegen. Offensichtlich, ich kann das nicht belegen theologisch, brauche ich auch gar nicht, aber offensichtlich ist es so, dass es sogar über die Nationen Engel gibt, Engelfürsten gibt. Im Positiven wie im Negativen. Also das heißt, Gott hat Engelfürsten auch über die einzelnen Nationen. Und offensichtlich gibt es auch Engelfürsten von der dunklen Seite über einzelne Nationen. Und dieser Engelfürst von Persien widerstand diesem Botenengel. So, dieser Engel musste ja in dieses territoriale Gebiet von Persien hinein. Das ist ein ganz interessanter Gedankengang, den wir einfach mal vielleicht auch durchdenken können. Es gibt territoriale Gebiete und Gott respektiert diese Gebiete. Und Gott kommt nicht einfach hinein in dieses Gebiet, hey, ich bin Gott und jetzt tue ich mal, was ich will. Wir haben damals, durch Adam und Eva, müssen das ein bisschen verstehen, die Herrschaft über diese Erde, die geistliche Herrschaft, verloren. An wen? An den Widersacher Gottes. Er hat nun eine Schattenregierung aufgerichtet, die sich offensichtlich auch manifestiert über den verschiedenen Nationen oder Königreichen. Und diese Mächte haben eine bestimmte Gewalt, die Gott ihnen zubilligt, die Gott ihnen zugesteht, eine gewisse territoriale Gewalt, die es ihnen auch ermöglicht zu sagen, stopp hier. Das Handeln Gottes hat hier in unserem Territorium nichts verloren. Das müssen wir verstehen. Gott kommt nicht einfach hinein, wusch, ich bin Gott und das ist meine Erde, sondern Gott ist ein absolut gerechter und heiliger Gott. Und da gab es einen Deal und wir haben in diesem Deal die Erde verloren. Und Gott respektiert das zunächst mal. Und die Einzigen, die diesen Deal wieder umkehren können, denk mal, wer das ist. Das sind wir. Wir. Der Engel konnte nicht durch. Gott konnte nichts machen. Wer wurde aktiv jetzt? Wir sind immer noch in diesem Gleichnis. Daniel. Wie wurde er aktiv? Er war so angebrannt, so voller, ich muss das wissen, koste es, was es wolle. Und er lässt nicht locker. Und er fängt an zu beten und er sagt, ich werde Gott suchen. Tag und Nacht. Ich werde sogar ein Teilfasten ansetzen. Ist interessant, ne? Es ist nicht so dieses Heroische, ich werde ein Vollfasten machen. Ich meine, der Mann hat gearbeitet. Der war ja nebenher, ganz nebenher, war der Ministerpräsident sowas, ne? Also hoher Posten. Das zeigt doch, dass das Gott normal ist, ja? Gott erwartet von dir nicht unbedingt, dass du hier das Mordsvollfasten ansetzen musst, sondern wir können auch mit einem Teilfasten bestimmte Gebetsaktivitäten unterstreichen. Das hat Daniel sehr erfolgreich gemacht hier. Aber was interessant ist, seine ganze Haltung zeigt, ich lasse mich hier nicht abweisen. Ich lasse mich nicht abweisen nach einem Tag, nach zwei Tagen, nach drei Tagen, nach vier Tagen. Freunde, Daniel wusste nicht, nach 21 Tagen ist alles vorbei. Juhu, ne? Sondern er hat gesagt, okay, wir gehen das mal an. Und ich bin bereit, mal hier schon eine Weile Kohlen aufs Feuer zu legen. Und es findet in diesem Moment ein Kampf in der unsichtbaren Welt statt. Und ich glaube, Daniel war sich dessen noch nicht einmal richtig bewusst. Aber wir profitieren davon. Und in diesem Kampf kämpft Daniel, ohne es zu wissen, gegen diese geistigen Mächte mit geistlichen Waffen zur Rechten und zur Linken. Sein Kampf, seine Waffe ist seine Entschlossenheit, mit der er im Gebet feststeht, mit der er nicht locker lässt von seinem Anliegen. Sein Kampf ist, indem er auch unterstreicht und sagt, ich begebe mich freiwillig in eine körperliche Schwäche, um klarzumachen, Gott, mir bedeutet das etwas. Es ist mir absolut wichtig, hier durchzubrechen. Ich zeige es auch mit meinem körperlichen Verhalten. Ich bin fokussiert. Ich habe eine Tunnelvision. Nichts anderes ist mir wichtiger. Und die Zeit, die ich beim Essen einspare, die möchte ich verwenden, um vor dir zu sein, Gott. Dich permanent das vor dir hochzuhalten. Und hier kommen wir an einen Punkt. Er hat es vielleicht gesagt, Gott, um dir es zu halten. Wenn, was wir heute sehen, ist noch ein viel größeres Bild. Wir sehen nämlich, dass wir Gott nicht überzeugen müssen, denn er ist schon längst überzeugt. Was sagt denn Gott zu Daniel? Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Denn von dem ersten Tag an, da dein Herz darauf gerichtet war, Verständnis zu erlangen und du dich demütigest, sind deine Worte erhört worden. Es ging nicht darum, Gott zu beeinflussen. Es ging nicht darum, Gott weich zu klopfen. Es ging nicht darum, Gott zu zeigen, wer Daniel ist, denn Gott wusste es. Darum hat Gott vom ersten Tag schon gesagt, hey, ich erhöre dich. Es ging um was ganz anderes. Es geht darum, dem Widersacher Gottes zu zeigen, wir wollen, dass der Wille Gottes durchkommt. Und nur das alleine wird ihn besiegen. Ich möchte hier einen Einschub machen. Wie viele von uns haben schon gebetet und Gott hat dich wirklich erhört und ist willig zu handeln und im Moment steckt sein Handeln zwischen Himmel und Erde fest. Vielleicht schon jahrelang bei manchen. Und du denkst, es ist Gott, der dich nicht erhört. Es ist Gott, der nicht will. Aber in Wirklichkeit sind es Mächte, die dich aufhalten oder die dein Anliegen aufhalten, nicht weil Gott nicht will, sondern weil du nicht wirklich willst, weil ich nicht wirklich will. Mit dieser ganzen Entschlossenheit, dieser ganzen Entschiedenheit. Und wie gesagt, nach 21 Tagen kann Michael, der Erzengel, in der Engeltradition steht er als der Engel Gottes über Israel. Er darf nun eingreifen. Warum nach 21 Tagen? Er hätte ja vorkommen können, sagen, ich hau dir aufs Maul und hier du Persenengel, du komischer. Ne? Aber das macht er nicht. Und Gott macht auch nichts. Beide müssen warten, bis die Zeit reif ist. Und nach 21 Tagen, ich kann dir nicht erklären, ich hoffe, niemand kommt jetzt auf die Idee, wir machen die 21 Tage Fasten wegen, das ist der ultimative Tag, da bricht man durch bei Gott. Ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass manche Durchbrüche nach einer Stunde kommen, manche vielleicht nach einem Tag und manche vielleicht sogar nach 42 Tagen. Ja? Mach dich nicht an der Zahl fest. Aber entscheidend ist, da war diese Zahl voll und am Ende dieser Zahl war der Widerstand des Feindes Gottes gebrochen. Und ich stelle mir das einfach so vor, dass Gott sagte so, und jetzt ist der Beweis erbracht. Daniel meint es ernst. Sein Glaube ist stark. Und sein Glaube überwindet deine Anklagen. Sondern es ist auch so, dass der Feind Gottes in diesem Moment, er ist abgewiesen. Er hat nun kein Recht mehr, auch Gott zu widerstehen. Er hat auch kein Recht mehr, diese Sphäre weiter abzuriegeln. Und das Krasse ist, der Sieg, der errungen wird, ist ein Sieg des Glaubens. Das ist ein geistlicher Sieg und nicht ein Sieg mit und wir schreien und wir toben und wir machen irgendwas. Sondern es ist einfach allein, es ist ein Sieg der Entschlossenheit, der inneren Entschlossenheit. Und diese Engelmacht muss nun Platz machen. Nun kommt Michael, der ein paar Kaliber größer ist und der packt sein Köfferchen und haut ab. Und der Engel, der Botenengel kommt durch nun, 21 Tage. Und die Haltung Daniels spielte die entscheidende Rolle, seine Beharrlichkeit, seine innere Haltung. Da war sein Verlangen, durchzukommen. Sein Herz, sein ganzes Fühlen war auf das, was er von Gott wollte, gerichtet. Und dieser inneren Haltung der Entschlossenheit fügte er auch eine äußere Haltung des Teilfastens hinzu. Und in dieser Haltung konnte ihm der Feind nach einer bestimmten Zeit nicht mehr widerstehen. Mir ist es ganz wichtig, dass er kapiert, es geht nicht darum, Gott klein zu kriegen. Gott ist bereit, sofort zu hören. Es geht darum, dem Widersacher Gottes zu zeigen, dass ihr oder du oder ich will, dass der Wille Gottes durchkommt. Und ich gehe mal davon aus, dass jedes Gebet, das wir beten, letzten Endes nach dem Willen Gottes ist. Und wenn es eine neue Kühltruhe ist oder ein Waller, den ich fangen will, gell, Christian? Er war in einer Position der Entschlossenheit, des vertrauenden Glaubens und des tiefen Verlangens. Und diese Haltung erzeugt eine Kraft, die jede dämonische Macht besiegt. Und das ist die Haltung, die Gott in uns sehen muss und die ihm erlaubt, in dein Leben hineinzukommen und zu handeln. Und wenn er diese Haltung in deinem Leben nicht sieht, so gerne Gott würde, aber ihm sind die Hände gebunden. Der Teufel kann mit Recht sagen, ja schau mal, der glaubt ja gar nicht. Der hat doch gar kein Vertrauen. Der will doch gar nicht wirklich Gott. Und solange der nicht will, habe ich ein Recht, davor zu stehen. Und exakt so läuft das ab. Und darum müssen wir beten. Und nicht um Gott weich zu klopfen. Was wir lernen müssen, ist zu verstehen, dass Gott sich an unsere innere Haltung des Vertrauens, Glaubens und Erwartens gebunden hat. Nochmal, was du lernen musst, ist, dass Gott sich an deine innere Haltung, wie sehr glaubst du, wie sehr vertraust du und wie sehr erwartest du, daran bindet sich Gott fest. Ist das da, dann ist der Sieg da. Ist es nicht da, kann Gott nichts tun, obwohl er es gerne möchte. Das Ding hängt fest zwischen Himmel und Erde. Weil Mächte der Finsternis deine Erhörung festnageln können. Ich möchte hier auch einschieben, das ist nicht hundertprozentig bei allen Dingen so. Ich werde in 14 Tagen das ein bisschen weiterentwickeln, dann werden wir noch ein paar Sidetracks beschreiten, aber in einem sehr, sehr hohen Maß unseres Gebetslebens ist genau das der Fall. Das Maß, mit dem du geistlich, betend, glaubend, fastend für eine Sache oder deine Sache und auch für die Sache Gottes eintrittst, dieses Maß entscheidet, ob der Feind gewinnt oder ob du durchkommst. Und wenn wir diese Dimension des Gebetes zu verstehen beginnen, werden sich sehr, sehr viele Fragen beantworten für uns. Und wenn wir sie beherzigen, werden, denke ich, eine große Fülle an Gebeten erhört werden. Und der Wille Gottes wird in einer ganz anderen Dimension auch bei uns hier in Karlsruhe oder in Deutschland durchkommen. Und ich glaube, dass wir unter einem leiden, unter einer Gebetslähmung im Westen. Diese ganze Einsicht, diese Dimension hat auch sehr viel damit zu tun, du und ich, wir sind berufen, Könige und Priester zu sein. Wir sind das schon jetzt. Der König herrscht und der Priester vermittelt. Und unsere Rolle ist die eines fürbittenden Gebetes, und durch fürbittendes Gebet verändern wir Umstände und regieren. Wir verändern Dinge nicht, indem wir Leute anschwallen, indem wir an Leuten rumschrauben, rumdoktern. Wir verändern Leute, indem wir für sie beten. Wir verändern Umstände nicht, indem wir dran rumdoktern, sondern indem wir für sie beten. Wir verändern uns selber noch nicht einmal, indem wir an uns rumdoktern, sondern indem wir für uns beten. Das Gebet ist die größte Kraft im ganzen Universum. Wer betet, sagt: Gott, ich habe keine Kraft, aber du hast alle und ich vertraue dir und glaube dir. Und wer betet, überwindet den Bösen. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, wer wenig betet, hat keine Gemeinschaft oder wenig Gemeinschaft mit Gott und somit auch wenig Kenntnis der Absichten Gottes und des Willens Gottes. Beim Beten geht es primär auch, die Absichten Gottes zu erkennen. Gebet ist nicht, ich will einen Ferrari morgen fahren, weil der so schön rot ist und so schnell. Und Gott, ich will das haben. Nicht, dass Gott gegen Ferraris ist. Warum nicht? Aber wenn das sich hier nur um meine eigenen Bedürfnisse und Belange geht, um Angebereien, um Selbstverwirklichungsträume, wo Menschen überhaupt nichts mit zu tun haben, also um Selbstsüchtigkeiten, dann ist es ganz klar, dass Gott nichts tun kann. Aber wenn es in meinen Gebeten primär auch um andere geht, wenn mein Gebetsleben ausgewogen ist, ne, frag dich mal, wie ist dein Gebetsleben denn gestaltet? Ist es nur mi, 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 mi und dann nochmal mi und nochmal mi? Oder ist in meinem Gebetsleben auch der Nächste kommt da drin vor? Ja, suche ich auch das Gute für den anderen? Sind da auch andere Menschen existierend in meinem Gebet, die ich priesterlich vor Gott bringe, weil sie es selber vielleicht gar nicht können? Weil sie es nötig haben. Oder ist nur ich. Das mag am Anfang als kleines Christenkind noch okay sein. Aber Gott erwartet, dass wir irgendwann auch in unserem Gebetsleben Kraft entfalten für den Nächsten. Damit werden wir zu Priestern. Das wird zu einem Ketteneffekt führen, dass nämlich andere für dich beten und dass Gott vor allen Dingen für dich eintritt. Ja. Das mal so by the way. Aber wir erkennen den Willen Gottes und das Herz Gottes nur, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Nur wer ihn liebt, als Braut, Kind und Freund, hat auch ein Verlangen, dass sein Wille geschieht. Hast du ein Verlangen, dass der Wille Gottes geschieht? Wisst ihr, dass wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das Vater unser ist kein Gebet, das wir stumpfsinnig nachplappern sollen. Ich bete fast nie mit, wenn es irgendwo gebetet wird. Lasset uns beten. Ich glaube nicht, dass es die Intention von Jesus war, dass wir dieses Gebet einfach stereotyp nachplappern. Sondern, dass uns Jesus hier eine Art Masterfolie gegeben hat. Eine Art Grundsatzerklärung, was ein echtes Gebet eigentlich beinhalten sollte. Worum es in einem echten Gebet eigentlich geht. Wenn Jesus sagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann beinhaltet es, was Jesus eigentlich sagen will, ist, hey, wenn ihr betet, dann erkundige dich mal, was der Wille Gottes ist. Und dann bete, dass dieser Wille, der im Himmel schon existent ist, hier auf Erden Realität wird. Darum hat Jesus in Johannes 5 gesagt, ich kann nichts tun, außer das, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Und was der Vater tut, tut gleicherweise auch der Sohn. So, und hier hast du die direkte Verbindung mit dem Vater unser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und viele plappern das so als Art geistliches Breitband-Antibiotikum runter. Ne? Ja Gott, dein Wille im Himmel, egal was auch immer das ist, das soll hier auch geschehen. Ne? Und darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Gott dir ganz spezifisch für dein Leben und für das Umfeld, in dem du lebst, für das er dich geschaffen hat, seinen Willen kundtun möchte. Und dass du seinen Willen beginnst auszubeten. Dass du anfängst, dich da reinzubohren. dass in dem Einflussbereich, den Gott dir gegeben hat, und jeder von euch hat einen Einflussbereich. Mir hat Gott den Einflussbereich als Pastor gegeben. Dir hat er einen Einflussbereich als Geschäftsmann gegeben, vielleicht als Hausfrau, als Mutter, als Geschäftsfrau, Geschäftsmann. Egal. Aber du beeinflusst Menschen in deiner Sphäre. Ob viel oder wenig, spielt gar keine Rolle. Gott wird mal nicht im Himmel zählen, wer hat viel und wer wenig, sondern er wird fragen, wer war treu in dem, was er hatte. Ja? So, lass dich nicht beirren durch Mengen, das interessiert mich schon lange nicht mehr. Aber du hast eine Sphäre und in dieser Sphäre möchte Gott gerne, das ist sein Traum, dass du ihn fragst, Gott, was ist denn dein Wille für meine Sphäre? Was ist der Masterplan für die Sphäre, die du mir geschenkt hast? Was ist dein Wille, der da geschehen soll? Wie kann der runterkommen, dass er hier auch geschieht? Im Himmel existiert ein komplettes, perfektes Abbild der Dinge, die geschehen sollen. Der Taten. Darum sagt Paulus, wir kommen in die guten Werke Gottes, die schon lenkt, Gott schon lange vor uns vorbereitet hat. Und das ist die Frage, um die es geht. Beten wir diesen Willen herunter. Und da rennst du in den Widerstand des Feindes. Und dieser Widerstand wird nur gebrochen, indem du ausdauernd bist. Und die Realität, dass viele von uns nur sehr oberflächlich und mit wenig Ausdauer beten und der Feind Gottes ein legitimes Recht hat, uns im Weg zu stehen, da gibt es ein paar Dinge, und da werden wir auch in 2 Wochen ein bisschen mehr drüber hören. Folgende Handlungen geben dem Feind Gottes Anrecht, unsere Gebete aufzuhalten. Unentschlossenheit, Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit, Unglaube, Kleinglaube und Religiosität. Religiosität ist dieses religiöse Rumschwallen, dieses religiöse Beten für die Galerie. Aber ich denke, am schlimmsten ist gerade die Unentschlossenheit und die Gleichgültigkeit und die Nachlässigkeit. Und das ist etwas, wo Gott immer wieder anklopft und sagt, mein Kind, wach auf, wachet und betet. Und diese Dinge, die ihr hier seht, helfen dem Feind, deine Gebete, die Gott dir schenken möchte, auch die kaputte Kühltruhe oder das neue Auto, aufzuhalten. Das sind die Dinge. Weil er ein Recht hat zu sagen, schau mal, er will doch gar nicht. Und Gott sagt, ich würde es so gerne geben, aber mir sind die Hände gebunden. Jesus warnt uns. Lukas 18, 1-8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Finde ich toll, ermatten. Ich fühle mich so oft matt. Leute, manchmal laufe ich auf meinem Gebetsflugplatz und sag Gott, wenn ich für jemanden beten, dann sage ich Gott, ich fühle mich, wie wenn der ganze Mount Everest auf mir liegt. Ich bin total platt. Ich habe keinen Glauben, ich habe keine Hoffnung, ich habe nichts in mir. Mir fällt es schon schwer, das Wort nur auszusprechen, den Namen dieser Person, der Situation auszusprechen. Ich kriege kaum was raus. Aber ich bete. Und so fange ich an. Und viele lassen sich von diesen Umständen so beeindrucken, dass sie sagen, oh, da brauche ich erst gar nicht beten. Und das ist genau falsch. Fang damit an, mit Gott mal darüber zu reden, wie es in dir aussieht. Und dann sagt Gott, und nun scheißegal, wie ich mich fühle, Herr, ich möchte es einfach aussprechen. Du musst nicht immer dieses Gänsehaut kribbeln, dieses heilige Gefühl haben, dieses, oh, heute bin ich voll durchgekommen. Ne? Halleluja. Darum geht es gar nicht. Gott hat dich nicht berufen zu fühlen, sondern primär zu beten. Und das tun wir einfach. Und es ist völlig okay, ihm zu sagen, dass wir uns dabei vielleicht voll scheiße fühlen. Dass wir nur so wenig Glauben haben. Weil Gott sagt, es geht nicht um den Glauben, es geht darum, dass du es tust. Dass du in deine Stellung reintrittst, dem Feind sagst, okay Junge, hier bin ich wieder. Ne? Und ihn nervst. Und damit zeigst, du möchtest es. Und der Feind weiß ganz genau, wie er auf unserer Gefühlsorgel spielen kann. Lass dich dadurch nicht abhalten, auf deinem Wachposten zu sein. Es war eine Witwe in jener Stadt. Sie kam zu ihm und sprach zu diesem Richter: Schaffe mir Recht vor meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Dann sprach er zu sich selbst: Wenn auch ich Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht schaffen, auf dass er nicht unaufhörlich komme und mich quält. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und ist er in Bezug auf sie langsam? Ich sage euch, dass er ihr Recht schnell ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben auf Erden finden? Eine intensive Mahnung. Dieses Gleichnis zeigt zunächst einmal nochmal die Wichtigkeit der Beharrlichkeit. Jesus sagte, er ermahnt sie, er sagt, ihr sollt alle Zeit beten und nicht ermatten. Und hier ist nicht dieses religiöse Blablabla gemeint, sondern wo wir klar für die Dinge, die uns auf dem Herzen liegen, einstehen, Stellung beziehen, Tag für Tag. Werde nicht matt, sagt Jesus. Das Wort im Griechischen ist wirklich richtig schwach werden, sich richtig K.O. sein, wie nach einem Lauf irgendwo. Ich kann nicht mehr. Das ist interessant, und er weiß um die Dinge. Jesus weiß um diese Dinge von unserem menschlichen Sein, dass wir ermatten. Punkt. Das ist überhaupt kein Problem für ihn. Aber offensichtlich gibt es die Möglichkeit, trotzdem dran zu bleiben. Und das kann man, indem ich mich eben nicht auf meine Gefühle verlasse, sondern indem ich einfach tue, was zu tun ist. Und nicht immer erst mein Gefühl befrage. Und dann sehen wir weiter in diesem Gleichnis, dass Jesus sagt, Gott wird es nicht lange hinziehen. Viele halten den ungerechten Richter in diesem Gleichnis für Gott. Aber das ist nicht Gott. Der ungerechte Richter ist nicht Gott. Gott ist kein ungerechter Richter. Wisst ihr, was ich glaube, was der ungerechte Richter ist? Es ist vielmehr ein Bild für den Widersacher Gottes. Für mich ist der Widersacher Gottes jener Feind, der durch unsere Beharrlichkeit buchstäblich gequält wird. Was sagt der ungerechte Richter? Weil sie mir Mühe macht und damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich quält. Das hat ihm gestunken, das hat ihm richtig fertig gemacht. Dann gebe ich ihr Recht, dann gehe ich aus dem Weg. Und Jesus sagt, sollte denn Gott langsam sein in der Erhörung dieser Dinge? Wir kämpfen nicht gegen Gott. Das ist nochmal ganz wichtig. Du kämpfst im Gebet nicht gegen Gott. Du musst sein Herz nicht weich machen. Aber du kämpfst gegen Mächte und Gewalten. Und die besiegst du nicht, indem du sie anschreist oder das neueste Buch über geistliche Kampfführung gelesen hast, wo die neuesten Namen der Oberdämonen drin sind, die man ausspricht. Und ist ein Schwachsinn, hör, da könnte ich manchmal senkrecht die Decke hochgehen. Du gewinnst, indem du einfach nur beharrlich bist. Das ist die mächtigste Waffe. Und die beeindruckt den Feind Gottes, wenn du Tag für Tag an deinem Posten stehst. Zerbeult, verdellert, müde, die Augen kaum auf, wenig Erwartung, eher K.O. als lebendig, aber du bist da. Und eines Tages kann er nicht mehr, weil dein Anblick quält ihn, Tag für Tag. Und dann kommt der Tag, an dem er aus dem Weg muss. Und das, was Gott für dir zugedacht hat, bricht in seiner ganzen Herrlichkeit zu dir durch. Und deswegen hat Paulus so recht, wenn er sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ich auch nicht. Doch. Und diese Mächte haben einen Hass auf dich und mich, weil du die Braut Christi bist. Du bist das, was sie gerne gewesen wären. Und ihre einzigste Waffe, ihre reale Waffe gegen uns, ist die Anklage unserer Hingabe an Gott. Das ist ihre Waffe, eine sehr effektive Waffe. Und das ist ihr Anrecht, von dem sie ganz genau wissen, dass sie es haben. Sie können dich vor Gott verklagen und sagen, der glaubt nicht. Der will ja gar nicht. Der möchte doch gar nicht. Und Gott hat sich an uns und unsere Hingabe gebunden. Er sagt, wenn die Jungs und Mädels glauben, dann geht der Punk ab. Und wenn nicht, dann halte ich mich zurück. Das ist der Deal, den er offensichtlich mit den Mächten der Finsternis schließen musste, als wir die Kontrolle dieser Welt abgegeben hatten. Und das ist gerecht. Und Gott erlaubt diesen Test an dir und mir, Tag für Tag. Jesus sagt es im Lukas 22, 31, Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchzusieben wie den Weizen. Das ist dieser Test. Er hat ein Recht, dich zu testen. Er hat ein Recht, an dir zu rütteln, was ist wirklich in dir drin. Aber das Großartige ist, dass dieses Gebet, das danach kommt, doch ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, auch für uns gebetet worden ist. Das ist das Gute. Wir werden durchkommen. Aber die Frage ist, wollen wir unser ganzes Leben lang bis zum Lebensende nur rumeiern und kommen dann zwar durch die Gnade Christi durch ihn an, oder wollen wir ihm ein Leben schenken, in dem wir höchst erfolgreich sind, weil wir im Gebet dranbleiben. Das ist, was Jesus sagt, wenn du einmal umkehrst und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist unser Job. Du sollst eine Stärkung sein für deinen Bruder. Wir sollten nicht zusammenkommen und uns beklagen, wie schlecht es uns geht und wie wenig wir mit Gott erleben, wie wenig in der Gemeinde los ist. Sondern wir sollten einander stärken. Und stärken kannst du nur, wenn du selber zur Stärke gekommen bist. Das ist dein Job. Und das ist eine ernste Realität. Der Feind darf unsere Motive und Bekenntnisse prüfen, aber Jesus ist mit uns. Aber Gott hat sich in vielen Bereichen eben an uns gebunden. Und wir müssen dieses Gesetz des geistlichen Kampfes verstehen. Wir müssen begreifen, es ist ein Kampf im Geist, ein Kampf, in dem es um unsere Herzenshaltung geht. Und sie entscheidet, was von Gott her geschehen kann oder nicht geschehen kann. Die Dimension dieses Kampfes, diesem Hebräerbrief beschrieben. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist das, woran Gott sich gebunden hat. Gott sagt, der Glaube ist der Schlüssel und Glaube ist Vertrauen. Glaube ist nicht ein intellektuelles Fürwahrhalten irgendeiner Wahrheit, bis ein anderer kommt und dir die Wahrheit noch besser erklärt und dann glaubst du das nicht mehr und dann kommt der Nächste und erklärt dir noch was und dann glaubst du das auch nicht mehr. Glauben bedeutet, ich habe eine lebendige Beziehung. Da ist etwas in meinem Herzen. Glaube hat Werke. Da zeigt sich was. Und das ist, was Gott sagt. Ohne Glauben ist es unmöglich, mir zu gefallen. Wer zu Gott kommen möchte, der muss glauben. Vertrauen kannst du einsetzen, dass es ihn, Gott gibt, dass er belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Das ist der Punkt, wo Gott gesagt, Teufel, ich gebe dir die Erlaubnis. Du kannst meine Braut behindern, wenn sie nicht glaubt. Wenn sie nicht aufrichtig glaubt. Wenn sie unentschlossen ist, dann hast du ein Recht, ihr im Weg zu stehen. Das wird für uns Verlust von Segen, Verlust von Freude, Verlust von Kraft, Verlust von vielem sein. Es hat nichts mit unserer Errettung zu tun. Aber Gott möchte, dass du schon jetzt selber ein Leben in Frieden und in Freude und Erfüllung hast und vor allen Dingen, dass du dem Feind, dem Widersacher Schwierigkeiten machst und dass sein Reich gebaut wird und nicht das andere Reich. Und in dieser geistlichen Welt zählen nicht deine äußeren Werke, deine Intelligenz oder deinen Stand, sondern allein die Haltung deines Herzens. Was hast du für eine Haltung? Ein vertrauender Geist, ein vertrauendes Gebet, das Stellung nimmt, nicht um Gott zum Handeln zu zwingen, sondern den Teufel entgegen ist und sagt, ich will, dass der Wille Gottes kommt. Und wenn wir auf Position stehen, dann bekennen wir und sagen, ich stehe fest zu meinem König, Bräutigam und Gott. Ich will, dass sein himmlischer Wille hier auf der Erde geschieht. Und durch meine persönliche Haltung sage ich dazu ja und bereite dem Willen Gottes Bahn, dass er passieren kann, dass er geschehen kann. Das sind, und damit möchte ich abschließen, die geistlichen Waffen unseres Kampfes. Das ist der eigentliche Grund, warum Jesus uns sagt, betet. Mal von Danksagung und von Anbetung abgesehen, das sollen wir sowieso machen. Aber dieses zielgerichtete Beten um Dinge, um meinen Nächsten, um Situationen für mich, für die Gemeinde, dass das Reich Gottes durchbricht. Freunde, das zeigt, was für ein Herz du auch hast. Ob dir die Dinge des Reiches Gottes überhaupt am Herzen liegen oder nur dein eigenes kleines Königreich. Beten wir dafür, dass das Reich Gottes sich manifestiert in dieser Stadt? Oder ist es uns eigentlich wurscht egal? Dies betrifft deine persönlichen Bereiche. Gott will, dass es dir persönlich gut geht. Und da sollst du entschlossen sein. Auch da ist ein Erbe, das Gott dir geben möchte. Deine Kühltruhe, dein neues Auto, das du brauchst. Vielleicht die neue Wohnung, die neuen Klamotten, die neuen Möbel. Der Ehemann, die Ehefrau, die du brauchst oder whatsoever. Das sind Dinge, die sind für Gott wichtig. Aber auch da will er sehen, wie entschieden, wie entschlossen bist du. Auch da hat der Feind ein Recht, sich dazwischen zu stellen. Und dann hofft Gott natürlich auch, dass du daneben ein Herz entwickelst für die Belange seines Reiches. Du sagst, Jesus, ich existiere, dass dein Reich gebaut wird hier. Dass dein Reich kommt. Das beten wir übrigens auch im Vater unser. Dein Reich komme. Und das Reich Gottes kommt in dem Maße, wie wir zielgerichtet und konkret beten. Und es kommt nicht in dem Maße, wie wir es unterlassen. Und nur einige religiöse aller Welt und Anstandsgebete ablassen. Kann die Band mal auf die Bühne kommen? Und ich möchte euch mit diesem Vers aus 1. Timotheus 6, 12 ermutigen. Das ist mein Taufspruch, den ich vor 26 Jahren bekommen habe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich verstehe immer mehr, was er bedeutet. Ne? Es ist, Glaube ist nicht einfach nur, ach Jesus, schön, sondern es ist ein Kampf. Es ist nicht immer ein Kampf, will ich auch nicht sagen, aber es ist oft ein Kampf. Und Paulus sagt, es gewinnt der, der richtig kämpft. Man kann auch in diesem Kampf falsch kämpfen. Aber der richtige Kampf ist, dass ich eine Liebesbeziehung zu ihm habe. Du kannst nicht beten, wenn du ihn nicht liebst. Du kannst nicht beten, wenn du ihn nicht kennst. Wenn er dir fremd ist, du wirst dann nicht hinauskommen. Deswegen möchte ich dich zuallererst ermutigen, arbeite daran, eine Liebesbeziehung zu ihm aufzubauen. Bitte für dich selber, dass er sich dir offenbart. Dass er alle Hindernisse von dir abtut, die dich heute noch behindern, ihn zu erkennen, wie er wirklich ist. Es ist keine Schande, ihm das zu bekennen. Viele von uns sind durch ihre Erziehung emotional sehr geschädigt. Es fällt uns extrem schwer, in Gott, den liebenden Gott oder gar den Bräutigam zu erkennen. Aber das sind Dinge, für die wir beten dürfen. Und aus dieser Beziehung heraus kommt Vertrauen. Aus dem Vertrauen kommt eine Liebe. Und wenn du jemanden liebst, dann wirst du meilenweit gehen. Das ist die Liebe, die dich on duty, on guard hält, die dich auf der Wache stehen lässt, Tag für Tag. Und er wird dir Erfahrungen schenken, die dich ermutigen, dass du sagst, ich weiß, das funktioniert. Ja. Gott möchte, dass du einen Kontostand aufbaust, einen Glaubenskontostand. Deswegen möchte er dich auch konkret erhören. Und deswegen bete bitte auch konkret für Dinge. Weil nur die konkreten Dinge helfen dir, dass du dich erinnerst und sagst, Mensch, da hat Gott eingegriffen. Und da. Ich habe ein ganzes Büchlein mit Glaubenserfahrung. Und immer wenn mein Glauben unten ist, schaue ich da rein. In dem Moment, in den letzten Wochen, Monaten, bin ich auch wieder am Beten und sage, Herr, ich brauche wieder Nachschub. Ich brauche wieder neue Siege mit dir. Ich brauche neue Erfahrungen mit dir. Und Gott hat gesagt, was willst du? Und hat angefangen, mir Ziele zu geben. Und für diese Ziele bete ich jetzt sehr konkret. Und ich empfinde, dass das eine Phase anbricht für uns als Gemeinde, wo wir jetzt 3 Jahre lang tief saturiert und eingelegt worden sind, wie Heringe in die Liebe Gottes, in das Öl der Liebe Gottes, das Öl der Liebe der Braut. Dass wir aus dieser Identität heraus nun auch in den Kampf ziehen. Unsere Position einnehmen. Aufstehen. Feststehen. Zu einer neuen Entschlossenheit kommen. Lass uns beten. Jesus, wir beten, dass du unsere Augen erleuchtest über diese geistliche Wahrheit, die wir heute Abend gehört haben. Wir wollen nicht nur mit dem Kopf hören. Wir wollen dies nicht als eine Leere im Herzen haben, die leer ist. Vater, ich bete, dass du eine geistliche Wahrheit daraus machst, dass du es in unser Herz hineinbrennst. Lass uns eine Vision bekommen von diesem geistlichen Kampf. Herr, dass wir nicht dich weichklopfen müssen, sondern dass es darum geht, gegen den Widersacher, deiner Sache, einen Stand einzunehmen. Dem Feind Gottes zu zeigen, wir wollen, dass der Wille Gottes geschieht. Vater, gib uns eine neue Identität, welch gewaltige Kraft in unseren schwachen, kleinen Gebeten steckt. Welch gewaltige Waffe du uns in die Hände gelegt hast. Herr, der Feind schafft es immer und immer wieder, dass wir gerade diese Waffe, dieses geistige Schwert so unterschätzen. Es immer wieder auf die Seite legen und mit so viel leeren Taten uns abgeben stattdessen. Und deswegen auch so wenig weit kommen. Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Abend einen neuen Mut freisetzt, alte Anliegen aufzugreifen. Ich empfinde, dass der Geist Gottes alte Gebetsanliegen, die du auf die Seite gelegt hast, Hoffnungen, die du begraben hast, heute Abend dir deine Schaufel in die Hand sagt, grab sie neu aus. Heb diesen alten Schützengraben neu aus und stell dich hinein. Tag für Tag. Und bleib in Stellung. Und ich werde kommen. Ich werde kommen. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns mehr und mehr das Verständnis aufschließt, wer wir sind. Das heilige Geschlecht des königlichen Priestertums. Die ganze Bibel spricht davon, Herr, dass du unsere ewige Berufung als Könige und Priester festgelegt hast. Vater, wir werden keine Engelwesen sein, die mit eingelaufenen Nachthemden auf irgendwelchen Wolken sitzen, Harfe spielen. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht, sagt dein Wort. Wir wollen das verstehen, Jesus. Wir wollen jetzt und hier wie Könige regieren durch Gebet und wie Priester vermitteln für andere, die es nicht können. Ich bete, dass du uns heute Abend neue Lasten aufs Herz gibst. Menschen, von denen wir wissen, sie sind in Nöten und sie können nicht beten im Moment, aber wir können es tun. Und so wie du für uns eintrittst, Jesus, Tag und Nacht, für unsere Schwachheit eintrittst, wo wir nicht können. Und so freust du dich und sehnst dich so sehr, dass es deine Braut tut, dass wir es dir nachmachen. So bete ich, Herr, dass du uns in Reife hineinführst, eine priesterliche Reife, Vater. Dass du uns mit mehr und mehr und mehr Dingen betrauen kannst. Dass wir so schon hier beginnen, mit dir zu regieren. Vater, wir beten, dass du uns hilfst, unsere Einflusssphäre, die du uns geschenkt hast. Sei es die Familie, das Geschäft, die Firma, die Uni, das Geschäft, die Gemeinde, was auch immer, Herr, wo wir stehen. In dieser Sphäre, Vater, priesterlich und königlich zu walten, indem wir beten. Lass uns neu erkennen, dass es keine Grenzen gibt für die Macht des Gebetes. Es gibt keine Entfernung für die Macht des Gebetes. Du kannst für Dinge beten, die 9000 Kilometer entfernt von hier geschehen, als ob du direkt daneben stehst. Vater, zieh uns hinein, jedem, in dem Maße, wie es kann und wie er angelegt ist. Ich möchte dich ermutigen, verwechsel das nicht mit der Rolle des Fürbitters. Der Fürbitter ist ein von Gott begabter Mensch, der eine ausschließliche Aufgabe für das Gebet hat. Und vielleicht bist du dazu nicht berufen, aber du bist berufen, am Tag eine bestimmte Zeit für dich und die Sphäre, die Gott dir gegeben hat, im Gebet zu sein. Davon ist niemand ausgenommen. Nicht jeder ist berufen, Stunden im Gebet zu sein. Und nicht jeder kann das. Vater, und so sprich du zu unseren Herzen jetzt. Wir wollen noch mit einem Lied abschließen. Der Herr ist meine Macht. Es ist einfach bewusst wird auch in diesem Lied. Er ist deine Kraft.